Ich habe nun die Freude, Ihnen den ersten Redner vorzustellen, Dr. Rolf Hille, ein Mann des Schwabenlandes, 1947 in Schwäbisch Hall geboren, Gymnasiumzeit in Heilbronn, Studium der evangelischen Theologie in Tübingen und Heidelberg. Er war 1973-74 Kirchenfunkredakteur am Saarländischen Rundfunk und war, das ist mir eine besondere Freude, sagen zu können, der erste Redakteur beim Informationsdienst der evangelischen Allianz IDEA in Wetzlar, in der Vikar in Schorndorf, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Mainz, Studienleiter am Pfarrseminar der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, international ein gefragter Mann, erster Vorsitzender der Theologischen Kommission der World Evangelical Fellowship, hat seinen Doktor gebaut in seiner Arbeit über Karl Heim und ist seit einigen Jahren der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz. Und in dieser Eigenschaft grüßt er uns jetzt. Willkommen, Dr. Hille.
Herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Eine Oma geht mit ihrer Enkelin durch die Königsstraße in Stuttgart und plötzlich fragt das Mädchen so richtig im Talkessel: Du Oma, lebet hinter dem Berg auch Menschen? Oma besinnt sich: O Mädle, wir wollen nicht grübeln. Man merkt, es sind hier einige Schwaben, die diesen schwierigen Text verstanden haben. Also die Oma denkt mit der Enkelin darüber nach, ob es denn auch jenseits des Stuttgarter Talkessels auch noch Menschen gäbe. Und man soll jetzt nicht allzu sehr philosophieren und grübeln. Mir ist es eine Freude, im Namen der Deutschen Evangelischen Allianz sehr viele christliche Führungskräfte, nicht nur aus Stuttgart, sondern weit darüber hinaus aus ganz Deutschland hier begrüßen zu dürfen. Es ist ja eine Veranstaltung von Führungskräften aus Politik und Wirtschaft, aus Wissenschaft und Kultur und auch verantwortliche Menschen aus den Kirchen. Ich begrüße Sie herzlich namens der Deutschen Evangelischen Allianz, obwohl, wie schon angedeutet, die Evangelische Allianz ja nicht im organisatorischen Sinne Träger und Veranstalter dieses Unternehmens ist. Aber es ist in ganz typischer Weise dieser Kongress eine Veranstaltung auf der Basis der Evangelischen Allianz. Das heißt, Christen aus den verschiedensten Kirchen, Freikirchen, christlichen Organisationen, Missionswerken und Gruppierungen sind hier versammelt. Und wir sind zusammen am Ende dieses Jahrhunderts in dem klaren, nüchternen Wissen, dass wir heute als Christen in unserem Land eine verschwindende Minderheit sind. Aber hoffentlich keine vernachlässigbare Minderheit, die nicht mehr auffällt, die marginal ist, sondern eine qualifizierte Minderheit. Und deshalb haben wir auch diese Basis der Evangelischen Allianz gewählt, um alle, die ganz bewusst nicht nur Führungskräfte, sondern eben christliche Führungskräfte sein wollen, hier zusammenzubringen für einige Tage des Austausches, der Reflexion und der Ermutigung. Aber was macht denn jetzt eine christliche Führungskraft aus? Die empirischen Sozialwissenschaften haben deutlich erwiesen, dass heute Führungseigenschaften erworben werden in einem durchaus langen Prozess. Und es gibt eine Reihe von Management-Theorien bis hin zu sehr pragmatischen Hilfen, etwa mit einem Zeitplanbuch umzugehen, ein breites Wissen um die Möglichkeit, wie Führung heute gestaltet werden soll, ist uns präsent und wird sicher auch immer wieder im Rahmen dieses Kongresses thematisiert werden. Aber was macht jetzt die Qualifikation zur christlichen Führungskraft aus? Da kann es ja manche Schwierigkeit und Verwechslung geben. Eine nette Geschichte über Papst Johannes Paul II. Habe ich dieser Tage gehört. Er sei zu apostolischen Besuchen in Kanada unterwegs gewesen, von Diözese zu Diözese gefahren. Und ein junger Priester begleitet ihn, der die Ehre hat, sein Chauffeur zu sein. Und als sie auf so einer langen Straße durch Kanada sind, sagt er: Ach, seit ich Erzbischof in Krakau geworden bin, konnte ich nicht mehr hinter einem Steuer sitzen. Ich würde so gerne mal wieder richtig Auto fahren. Der Priester lässt sich überreden, der Papst setzt sich ans Steuer und los geht's. Aber nicht lange währt das Vergnügen, sie geraten in eine Radarfalle, die Polizei hält sie an Und der junge Polizist ist etwas ratlos, was er denn im Blick auf diesen prominenten Fahrer tun soll. Er ruft also seinen Vorgesetzten an: Ich habe hier jemand sehr prominent, was sollen wir mit dem machen? Kalte Antwort: Der muss zahlen. Ja, aber er ist sehr prominent. Und wenn es der Verkehrsminister persönlich wäre, er muss auch unter dem Gesetz stehen, zahlen. Ja, aber der ist noch viel, viel prominenter. Und da platzt dem Vorgesetzten etwas der Kragen und sagt: Ja, dann sagen Sie mal, wer ist es denn? Ja, ich kenne den Prominenten gar nicht, aber der Papst ist sein Chauffeur. Das, liebe Freunde, kann natürlich auch beim Management einmal herauskommen. Und so kann es mancherlei nette Verwechslungen geben. Was macht eine Führungskraft aus? Unsere englischen Freunde sagen: That makes a difference zwischen einer Führungskraft im Allgemeinen und einer christlichen Führungskraft. Ich möchte heute Morgen zu Beginn dieses Kongresses, wo wir im Detail sehr viele Fragestellungen der Führung in unserer modernen Welt beraten werden, ich möchte drei Charakteristika christlicher Führung in diesem Grußwort an den Anfang stellen. Christliche Führungskräfte haben Zeit, weil sie Ewigkeit haben. Ich bin ja von Tübingen über die Filtern hierher gefahren und dann kam die Meldung: 15 Kilometer Stau. Da kann man schon ein bisschen ins Flattern geraten. Packt man es überhaupt noch oder wie soll man fahren? Hektik lässt sich gerade bei Führungskräften in unserer modernen Welt nicht vermeiden. Und trotzdem, eine christliche Führungskraft ist in einer ganz anderen Weise, in einer tiefen Schicht verankert, die über allen Stress und alle Hektik unseres modernen Lebens hinausgeht. Wir feiern jetzt im nächsten Jahr den 2000. Geburtstag Jesu. Und hinter seiner Gemeinde liegt eine jahrhundertelange Geschichte mit einer großen Tradition, mit der Erfahrung von Generationen, die ihn erlebt haben, dass er bei seiner Gemeinde ist, alle Tage bis an der Weltende. Dieser lange Atem der Geschichte ist wichtig, dass davon Führungskräfte erfasst sind, dass sie nicht nur ihr kleines Leben sehen, das Leben als letzte Gelegenheit, sondern Zeit haben, weil sie Ewigkeit haben. Ein mir ganz wichtiges und liebes Wort ist dies: Gib im irdischen Getümmel, Herr, mir Glaubensheiterkeit. Wenn ich mir ein Charisma wünsche, gerade für die Aufgaben, in denen ich stehe, dann dies: Glaubensheiterkeit, diese Gelassenheit, zu wissen, unser Herr hat einen Plan durch die Jahrhunderte und ich darf da mitwirken. Das Zweite, was Qualität einer christlichen Führungskraft ausmacht: Christen denken schon immer global. Wer Fragen des 21. Jahrhunderts angehen will, muss sich mit der Thematik der Globalisierung auseinandersetzen. Liebe Freunde, gerade hier in Fellbach, im Herzen Württembergs, war schon im 19. Jahrhundert das für die schlichtesten christlichen Handwerker und Hausfrauen eine selbstverständliche Sache, global zu denken, teilzuhaben an der weltweiten Mission. Wie es in Afrika vorangeht, Missionsstationen in Asien, in Lateinamerika. Als es in großem Stil anfing, da war ein globales Bewusstsein da, weil diese ganz einfachen Christen durch ihren Herrn, den universalen Herrn, etwas vom Welthorizont mitbekommen haben, mit der Muttermilch des Glaubens. Der Glaubende fragt nicht nur, was interessiert mich in meinem unmittelbarsten Umkreis, sondern er hat eine Perspektive in die Welt hinein und durch die Welt. Eine Perspektive, in der man auch solidarisch miteinander leidet. Der Begriff Solidarität wird viel strapaziert und wenig eingelöst. Aber dort, wo ein Mensch in der brennenden Liebe zu Jesus Christus steht, als Glied an seinem Leib, da ist ein tiefes Gespür für die Not des anderen. Einmal bei einer Sitzung des Exekutivkomitees der Theologischen Kommission der World Evangelical Fellowship bei Chicago ist mir das so eindrücklich geworden. Wir saßen in einem Sechserkreis zusammen, aus jedem Kontinent ein Vertreter. Und dann berichtete Roger Kemp aus Australien, wie dort gerade ein Buschfeuer wütet, wie sein eigenes Haus bedroht ist. Und dann haben wir dafür gebetet. Und dann erzählte uns Bong Ro von den Sorgen der koreanischen Christen, wie nach einem intensiven Wachstum der Gemeinden es zu einer Stagnation gekommen ist und wie es denn weitergehen könnte in der Zukunft. Und dann hat uns Peter Kuschmick davon berichtet, wie im ehemaligen Jugoslawien dieser Bürgerkrieg droht und tobt und was Christen in dieser konkreten Herausforderung tun sollen. Da ist mir das so unmittelbar auf den Leib gerückt, global denken und nicht nur global denken, sondern auch global beten. Und schließlich eine letzte Bemerkung. Christliche Führungskräfte haben die Schlüsselqualifikation eines soliden Charakters. Hier sind vielleicht auch manche, die noch ganz am Anfang ihres christlichen Dienstes stehen, als Jugendleiter in einem Kreis. Es gibt keine bessere Schlüsselqualifikation heute in unserer Welt, in der wir darunter leiden, dass Führungskräfte Machtmissbrauch betreiben, dass wir Korruption haben, dass, wie es in einer Karikatur hieß, Moral, das M runterfällt und nur noch Oral übrig bleibt. In einer solchen Welt ist es wichtig, durch die Jüngerschaft Jesu Christi von ihm, Jesus selber, zu lernen und geprägt zu werden, um dann in Widerständen, in Schwierigkeiten, im Umgang mit den Menschen zu wachsen. Das ist das Ziel, das eine christliche Leiterschaft ausmacht. Charakterschulung, Charakterbildung. Lassen Sie mich erinnern zum Schluss an den 93. Geburtstag von Dietrich Bonhoeffer, der an diesem heutigen Tage ist. Hier war eine Führungskraft, die Nachfolge Jesu praktizierte, die durchstehen konnte in den harten Widerständen und Oppositionen eines ideologischen Regimes und die aus dieser Gelassenheit des Glaubens gelebt hat. Ich grüße Sie zu diesem Kongress und wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Frucht und viel Freude und Gottes Segen. Ich danke Ihnen. Ich weiß, dass das Spiel, das jetzt, wenn das dann, das dann, das dann, das dann.